Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es um den Krieg in der Ukraine und Fußball. Dazu zu Gast ist Nicole Selmer, die stellvertretende Chefredakteurin des Ballesterer, wird mit uns die Reaktionen des Fußballs auf diesen Krieg besprechen. Der Krieg in der Ukraine ist Thema auf den Pressekonferenzen, in den Stadien tragen Mannschaften Aufwärmtrikots oder Armbinden in den ukrainischen Nationalfarben, Friedenszeichen werden gesetzt und in der Nacht strahlen Arenen in Blau und Gelb. Neben der reinen Symbolik haben sich aber auch Fußballverbände und Vereine zu Sanktionen gegen Russland entschieden. Was seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 im Fußball passiert ist, will ich heute mit Nicole Selmer besprechen. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Ich weiß, dass du als Fußballjournalistin bereits in der Ukraine warst. Wie gut kennst du das Land, den Fußball und die Menschen dort?
Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu beantworten, wie gut kenne ich. Also genau, ich sage vielleicht mal, was so meine Verbindung zur Ukraine war. Ich war das erste Mal im November 2011 in Kiew für eine Reise, also auch in Verbindung mit der deutschen Fanbetreuung, für die ich öfter arbeite. Also das war eigentlich so meine Connection zur Ukraine. Da waren wir dort zum Länderspiel Ukraine gegen Deutschland zur Eröffnung des neuen Stadions in Kiew. Und dann war ich im EM-Jahr halt einige Male auch in verschiedenen Städten und während der EM eben auch im Land. Und dann vor 3 Jahren noch einmal, also im Februar 2019 mit so einer Reisegruppe auch mit Fußballbezug von Fankurve Ost. Das ist eine NGO in Deutschland, die die Jahre davor sich um so Austausch zwischen Deutschland, Ukraine, Belarus, Russland in Verbindung mit Fußball und Gesellschaft so befasst und eben den Fußball zu nutzen, um eben Fans zusammenzubringen, um auch so ein bisschen irgendwie soziales Engagement, Vernetzung zu fördern. Insofern eben, ich war häufiger in der Ukraine und ich fand es sehr schön. Also ich habe da viel gelernt und erlebt. Ich fand, in Kiew habe ich mich tatsächlich, glaube ich, auf der Fahrt vom Flughafen ins Hotel so schockverliebt. Also Kiew, das war, ja, also es ist jetzt schlimm auch zu sagen, Kiew war eine schöne Stadt. Ich hoffe, Kiew ist immer noch eine schöne Stadt und also es ist, ja. Aber genau, also ich fühle mich dem schon so irgendwie verbunden und kenne Menschen, die jetzt in der Ukraine sind, die aus der Ukraine geflohen sind oder die vorher schon im Ausland gelebt haben und jetzt den Tag wahrscheinlich immer an ihrem Handy verbringen und schauen, wie es den Menschen, die sie dort kennen, geht. Also,
ja, das heißt, du stehst auch in Kontakt Personen in der Ukraine?
Ja, also ein bisschen über die klassischen Social-Media-Verbindungen und also eben so ist, ich habe jetzt keine wirklich engen Freundinnen und Freunde, aber Menschen, die ich eben auf den Reisen kennengelernt haben, die mir auch die Ukraine erklärt haben und genau, so.
Angesichts der andauernden Kämpfe in der Ukraine ist der Fußball natürlich jetzt zu einer reinen Nebensache geworden. Ich möchte heute trotzdem mit dir ein bisschen so zusammenfassen, was seit Kriegsbeginn die wichtigsten Reaktionen waren, die du im Fußball beobachten konntest.
Ja, also das stimmt natürlich, was du sagst. Das ist so ein Nebenschauplatz. Man dann denkt, das ist jetzt nicht so das, natürlich auch nicht das Wichtigste. Ich glaube trotzdem, dass man merkt, dass der Fußball und der Sport vielleicht auch etwas allgemeiner natürlich schon auch in diesem Krieg so eine auch nicht so ganz kleine Rolle spielt auf allen Seiten irgendwie, auch für Russland und für die Ukraine und eben dann auch für die Fußballinstitutionen. Also insofern, glaube ich, kann man daran auch schon eine ganze Menge sehen. Ich glaube, das Wichtige oder das Sichtbarste sind natürlich die Reaktionen von FIFA und UEFA für den
Kannst
Fußball.
Du da mal ein bisschen sagen, was waren da die wichtigsten Reaktionen, die du beobachten konntest?
Ja, ich würde sagen, was man gesehen hat, war erstmal so ein bisschen auf Zeit spielen bei beiden Verbänden und ein bisschen versuchen, sich erstmal zu gucken, wie wird das jetzt hier weitergehen. Vielleicht auch die, keine Ahnung, im Hintergrund die Idee, vielleicht gibt es nach 3 Tagen, ist das irgendwas entschieden und dann, aber ich habe es jetzt gar nicht genau im Kopf, weil das ja auch alles so ineinander geht, würde ich sagen, hat es dann schon die Entscheidung gegeben, okay, Russland, Belarus auch wirklich auszuschließen von den Wettbewerben, also die Nationalteams, aber eben auch die Mannschaften aus den Wettbewerben. Und also das ist schon eine, ja, ungewöhnlich, also angesichts dieses Krieges vielleicht nicht ungewöhnlich, aber angesichts der engen Verbindung zwischen Russland und der FIFA und der UEFA doch eine sehr klare Reaktion dann.
Bei der FIFA war es ja auch so, dass sie anfangs noch versucht hatte, den russischen Fußballverband weiter in der Qualifikation halten zu können. Ich habe da gelesen von Namensumdeutungen, wo sich dann aber eigentlich die Nationalverbände von Polen, Tschechien und Schweden ganz klar positioniert haben und gesagt haben, wir spielen keine WM-Qualifikation gegen Russland und die FIFA auch in einem gewissen Art und Weise unter Druck gesetzt haben, oder?
Ja, das ist auch mein Eindruck. Also dass dadurch, dass die 3 Verbände, also Polen hätte ja das erste Quali-Playoff gegen Russland spielen sollen, dass die Polen so sehr deutlich gesagt haben, dann soll uns die FIFA halt ausschließen. Wir spielen das auf keinen Fall. Also und weder in Russland noch irgendwo anders. Das ging ja so ein bisschen in Etappen, dass die 3 Teams erst gesagt haben, wir spielen nicht in Russland und dann wir spielen auch nicht gegen Russland und wir spielen auch nicht irgendeinen Kompromiss gegen irgendein Team, was früher mal Russland war. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass sie dadurch, dass dann die FIFA nur die Option gehabt hätte, im Grunde die 3 anderen auszuschließen aus dieser Quali und dass das einfach ein so großes Desaster gewesen wäre, dass das einfach keine Option war. Also ich finde, das war schon diese Klarheit der Landesver- oder der Nationalverbände hier in dem Fall. Und ich glaube, was man auch noch erwähnen muss, was vielleicht noch besonderer ist, ist der Umgang mit Gazprom als UEFA-Sponsor. Oder es gab dann ja noch eben den Entzug des Champions League-Finals, das eigentlich genau in St. Petersburg hätte stattfinden sollen. Ich glaube, das war relativ früh. Das war auch so vielleicht noch am einfachsten.
Von St. Petersburg auch jetzt nach Paris gewandert ist, oder?
Nach Paris, wo die guten Freunde aus aus Katar ja irgendwie dann sind. Also, wo man, also das war, glaube ich, noch so ein nicht so schwieriger Move. Und dann eben aber die Verbindung mit Gazprom eben auch zu sagen, wir gehen da raus aus dieser Partnerschaft. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die FIFA das inzwischen auch gemacht hat. Weil Gazprom ja auch Partner
von mehreren Vereinen ist, genau.
Ja, das sowieso, genau. Das haben ja auch noch nicht alle Vereine, aber die UEFA hat das Champions League-Sponsoring, also da die Verträge beendet. Aber ich weiß da ehrlich gesagt jetzt gar nicht, ob die FIFA das auch schon gemacht hat. Aber Schalke 04 in Deutschland hat erst so den Schriftzug nur entfernt von den Trikots und dann aber auch gesagt, wir kündigen den Vertrag. Ja, das sind halt so die, würde ich sagen, bei den Verbänden jetzt einmal so die großen und sichtbaren Dinge.
Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass anders als bei den Herren waren ja die russischen Frauen zum Beispiel schon qualifiziert für die EM-Endrunde in England. Mhm. Und die wurden auch ausgeschlossen.
Ja, ja, genau. Ich glaube, da ist jetzt auch noch kein, also ich glaube noch nicht definiert, wie das jetzt, also da sind ja auch die Gruppen natürlich schon ausgelost, ob die jetzt dann mit drei Teams in der Gruppe spielen oder ob irgendwer nachrückt. Mhm. Ich glaube, das ist noch nicht geklärt.
Das ist noch nicht geklärt, glaube ich auch. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein Verband ausgeschlossen wurde, ein europäischer, war wahrscheinlich beim Jugoslawienkrieg, wenn ich mich jetzt nicht irre, vielleicht weißt du das besser, wo ja dann Dänemark nachgerückt ist und dieses EM-Märchen geschrieben hat.
Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen.
Gut, das waren die Reaktionen der Verbände. Ich möchte jetzt, willst du als Erster zu den Vereinen kommen oder würdest du sagen, die Reaktionen der Spieler und Trainer?
Nee, reden wir mal so vielleicht so ein bisschen vom Größeren.
Mhm. Genau, gehen wir vom Größeren zum Kleinen. Wie waren die Reaktionen der Vereine? Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was du gesehen
was
hast?
Was habe ich im Kopf? Ich überlege jetzt gerade. Also Schalke habe ich ja eben schon erwähnt. Das kann man jetzt, die Austria hat dann ja auch mit auch wieder noch mal so ein bisschen Verzögerung bei der großen Dynamik, die, finde ich, diese ersten Tage gerade hatten, kommt einem da ja jeder Tag irgendwie eher wie ein Monat vor, ne? Also das ist so. Aber die Austria hat ihren Sponsoring-Vertrag mit Gazprom dann ja auch beendet. Auch so ganz kleine Vereine wie Teutonia Ottensen, weiß ich nicht, wer da was mit verbindet, Regionalliga Nord, also vierte Liga in Deutschland, die haben Luke Oil als Sponsor gehabt, also auch einen russischen Konzern und da auch die Partnerschaft gelöst. Dann hatten wir irgendwie RB Leipzig im Europacup, die gegen Spartak Moskau hätten spielen sollen. Und es da natürlich auch, gerade nach der Reaktion des polnischen Verbands, so einen gewissen Druck, sage ich mal, auch gegeben hat, dass RB Leipzig sich auch irgendwie eine Haltung findet. Aber das, würde ich sagen, es ist nicht in dem Sinne passiert. Oder sie haben halt gesagt, wir warten ab und von uns aus machen wir nichts. Und also ich habe jetzt das genaue Wording auch nicht im Kopf, aber so ein bisschen sich auf dieses wir haben hier nichts zu entscheiden eigentlich zurückgezogen, was eben auch nochmal als großer Gegensatz zwischen also Polen, Schweden, Tschechien, die eben gesagt haben, doch, wir entscheiden für uns. So, und diese Entscheidung hat Leipzig halt nicht getroffen, die ist ihnen dann abgenommen worden, weil die UEFA halt eben Spartak Moskau aus dem Wettbewerb ausgeschlossen hat und Leipzig somit ein Freilos hat.
Am Beispiel Red Bull Leipzig hatte ich so den Eindruck, diese klassische Position, der Fußball sei unpolitisch, ist da eigentlich ein bisschen zerbröselt. Also es war dann der Moment, wo immer mehr Vereine, Verbände, Spieler sich politisch positioniert haben und dieses Zurückziehen auf das ist ja nur Sport, war zu diesem Zeitpunkt dann immer weniger möglich. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde, das konnte man wirklich da sehr beobachten, das auch, ja, und jetzt sind wir dann so ein bisschen vielleicht eben auch bei den Spielern, also um jetzt mal einen zu nennen, Robert Lewandowski, der, würde ich sagen, in der Vergangenheit nicht unbedingt als jemand aufgefallen ist, der sich jetzt klar politisch positioniert oder da so eine starke Position, die vielleicht auch wenn unbequem sein kann, irgendwie einnimmt, sondern eher so ein bisschen glatt irgendwie so auch nicht anecken will und so. Und der hat sich eben auch zu einem Zeitpunkt, wo es eben auch noch nicht klar war, also wo auch noch nicht klar war, wohin in welche Richtung die Entscheidung geht, positioniert, also zu dem Boykott oder beziehungsweise eben zu dem, wir werden das nicht spielen. Mhm. Und er hat eben dann etwas später auch seinen persönlichen Vertrag mit Huawei, also der chinesische Konzern, der halt also durch die Verbindung, wo für ihn klar war, das sind Freunde von Putin gewissermaßen oder Partner und diesen Vertrag gekündigt. Da gab es vor einiger Zeit schon ein bisschen Druck auf ihn, eben durch die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in China, warum er das nicht zum Anlass nimmt, um aus dieser Partnerschaft auszusteigen. Was, glaube ich, Antoine Griezmann, wenn ich mich nicht täusche, zum Beispiel gemacht hat, das hat ihm jetzt nicht gereicht quasi, aber eben dieser politische Konflikt, dieser Krieg und diese auch sicherlich nochmal andere persönliche Betroffenheit. Und ich glaube, das, also das muss man schon so festhalten, dass es nach diesen Tagen und Wochen auf jeden Fall schwerer wird, diese Lebenslüge des organisierten Sports von dem unpolitischen Sport irgendwie aufrechtzuerhalten.
Mhm. Wir sind bei den Spielern. Es gab viel Symbolik, also Kapitänsschleifen in den Farben der Ukraine, Friedenssymbole auf Aufwärmtrikots. Was hast du da noch beobachten können, wo du sagst, das waren wichtige Ereignisse oder Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine?
Ja, ich würde, also was mir einfällt, dann natürlich auch so ein bisschen durch den Verein meines Herzens, den BVB, für den Andrei Jamulenko, entschuldige, also ukrainischer Stürmer gespielt hat, der inzwischen nicht mehr bei uns ist, sondern bei West Ham und der auch, wenn man ehrlich ist, bei Borussia jetzt nicht so seine allerbeste Zeit hatte. Mhm. Jamulenko eben selbst dann natürlich eben nicht in der Ukraine, aber denk mal, der wird Familie, Freundinnen, Freunde dort haben. Mhm. Der hat bei Instagram so ein Statement veröffentlicht, was ich sehr bemerkenswert fand, weil das an seine russischen Kollegen gerichtet war, also an die russischen Nationalspieler oder eben Topspieler, weil er da so gesagt hat, wir kennen uns gut, ihr kennt mich, wir reden miteinander und viele von euch haben mir gesagt, dass ihr gegen diesen Krieg seid und sagt das nicht nur mir, sondern sagt das öffentlich. Das fand ich, das fand ich so sehr bemerkenswert, weil das sowas, das bekommt man ja sonst nicht mit, was so Spieler untereinander sprechen. Und ich glaube, das hat natürlich auch nochmal so einen Einblick gegeben in diese Profi-Welt so ein bisschen. Ich meine, mir fällt jetzt gerade kein russischer Fußballer ein, der diesem Aufruf gefolgt ist, aber da lasse ich mich gerne korrigieren. Also es hat ja einige russische Sportlerinnen und Sportler gegeben, die sich dagegen, gegen den Krieg auch positioniert haben.
Da sind wir jetzt eh schon beim Nächsten. Es gab einige Legionäre, gut bezahlte Fußballer, die in Russland engagiert waren und die das Land verlassen haben.
Es gibt halt dann auch Andrei Voronin, also ehemaliger ukrainischer Nationalspieler, der Co-Trainer bei Spartak Moskau war und seinen Vertrag dann auch mehr oder minder direkt oder sehr schnell aufgelöst hat und Moskau auch verlassen hat. Da gibt es dann auch unterschiedliche Entscheidungen, ohne das jetzt irgendwie zu sagen, alle nicht russischen Trainer haben jetzt bitte Russland zu verlassen oder so. Also ich finde da jetzt, das ist ja auch immer ganz schwierig, solche moralischen Entscheidungen so auf so einer individuellen Ebene zu fordern, finde ich. Also in der Ukraine hätte die Rückrunde die Winterpause wäre jetzt Ende Februar vorbei gewesen. Die hat dann natürlich gar nicht erst wieder begonnen, aber die hätte, glaube ich, an dem Wochenende dann quasi nach nach Beginn des Kriegs begonnen. Und in der Ukraine selbst ist ja, also eben wird natürlich jetzt kein Fußball mehr gespielt, logischerweise. Und da sind teilweise, das habe ich mitbekommen, dass beispielsweise die ausländischen Spieler von Dynamo Kiew und ich glaube auch von Schachtar, die sind über so eine Initiative des rumänischen Verbandes, also wahrscheinlich über den rumänischen Trainer von Dynamo, der früher ganz lange bei Schachtar war, Lucescu, die sind dann nach Rumänien gebracht worden. Also die haben ihnen da geholfen, über die Grenze zu kommen und sie wohl erstmal mit ihren Familien auch in Rumänien untergebracht.
Kommen wir noch auf das Thema Fans und dieser Krieg zu sprechen. Da gab es auch Zeichen, Symbole. Was hast du da beobachten können?
Ja, ich meine, ich glaube, außerhalb von der Ukraine und von Russland, ja, so eine große Solidaritätswelle, wie halt überall sonst auch. Also es ist sowohl in den Stadien dann irgendwie Aktionen auch von in den Fankurven gab, aber eben auch praktische Hilfen, also das einfach, also diese Energie und die Vernetzung, die es in den organisierten Fanszenen gibt, die dann eben auch in diese Sache geflossen ist, also es ist Spendensammlung, Hilfsaktionen, also ich weiß, in Österreich habe ich es jetzt von der Rapid-Fanszene gesehen, aber es hat sicherlich ja noch mehr gegeben. Ich weiß es aus Deutschland eben auch, dass teilweise eben auch Fans Fahrten organisiert haben und eben, dass es ganz viele so Sammelaktionen, Spendenaktionen, Sachspenden sammeln, also dass es das gegeben hat oder gibt weiterhin. Das ist jetzt ja auch noch nicht vorbei alles. Im Gegenteil. Genau, also das gibt es auf jeden Fall. Und dann, was in der Ukraine, was in Russland passiert, das ist, glaube ich, da nochmal ein bisschen natürlich schwieriger zu sagen, weil da auch alle, auch die Informationen ja auch man das immer so ein bisschen checken muss, was stimmt das jetzt, wer erzählt das, ist das auch Teil von der, also auch Teil vom Krieg, zu dem ja auch Informationen gehört. So. Also ich weiß, ich habe ein Video gesehen aus angeblich, ich glaube dann Dynamo Moskau Fans, das heißt, Voronin, Co-Trainer Dynamo Moskau, es tut mir leid, wenn wir jetzt hier diese Moskauer Vereine, das soll nicht als Missachtung zu verstehen sein, sondern jetzt einfach, glaube ich, der Informationsüberfluss. Also Fans von Dynamo Moskau, die einen Gesang auf Voronin angestimmt haben, nachdem er das Land verlassen hat. Also, und das kann man natürlich als Unterstützung von Voronin und der Ukraine und als Aktion gegen Putin verstehen. Aber ich habe nur dieses Video gesehen. Ich weiß nicht, ich verstehe, weiß nicht, was sie da singen und von wann das Video war. Also insofern mit allen Fragezeichen
zu behandeln.
Ja, genau. Und in der Ukraine hat es von Dynamo Kiew-Fans auch wiederum auch so ein Social-Media-Ding-Aufruf gegeben, sich der Landesverteidigung anzuschließen. Also das ist sicherlich ein bisschen, also verifizierter und klarer. Wir wissen ja aus dem, in der Ukraine hat der Krieg halt nicht Ende Februar begonnen, sondern die Ukraine ist halt schon länger im Krieg, in der, also durch die Annexion der Krim und eben die Besetzung der Ostukraine durch Russland. Also wenn man in der Ukraine ist, dann oder war vor diesem Krieg auch, gab es einfach in Gesprächen, tauchte das immer wieder auf mit, ah ja, die waren ja dann und dann an der Front oder wir sammeln hier und schicken dann immer Sachen an die Front. Also da war der Krieg, ich war zuletzt eben im Nordwesten der Ukraine vor 3 Jahren, da war der Krieg schon immer wieder so wie nebenbei präsent. Und in diesem Krieg und eben auch vorher bei diesen Maidan-Protesten haben auch Fans eben auch eine nicht ganz kleine Rolle gespielt, kann man glaube ich sagen. Also und eben auch mit ganz viel Ambivalenz, muss man auch dazu sagen. Also wir wissen auch, dass, dass Fußballfans in dem faschistischen Azov-Bataillon gekämpft haben, wahrscheinlich jetzt weiter kämpfen, also und das ist da auch eine, also das ist da so eine Militarisierung auch und eben auch eine rechte Militarisierung der Fanszenen nochmal gegeben hat, beziehungsweise dass die die rechten Teile der Fanszene sich auch da sehr, sehr stark drauf oder damit identifiziert haben und es da eben auch so ein Burgfrieden zwischen den vorher verfeindeten Ultragruppen in der Ukraine gab, rund um die Maidan-Ereignisse 2013-14. Also die eben auch die Leute, die da protestiert haben, verteidigt haben und auch geschützt haben. Also ganz, also wirklich auch die friedlichen Proteste quasi gegen die Übergriffe der des Staates irgendwie geschützt haben, aber eben auch, dass es da eben auch die klaren faschistischen Tendenzen gibt.
Bei den ganzen Reaktionen, gab es da auch pro-russische Reaktionen? Hast du sowas auch wahrgenommen?
Ja, aber auch wieder, also ne, mit dem auch so ein Social Media vermitteltes Wissen, Roter Stern Belgrad. Auch haben, glaube ich, sind auch Gazprom-Partner, haben den Vertrag meines Wissens auch nicht beendet. Und da gibt es wo, also das scheinen auf Putins Seite zu stehen. Also genau, das auch in der Fanszene und eben dann vielleicht auch vom Verein und natürlich würde ja auch zur offiziellen serbischen Politik durchaus passen.
Wenn wir jetzt zu einem Ende kommen, Nicole, würdest du sagen, die Reaktion, die am deutlichsten herauszuarbeiten war, ist, dass die Zeit dieses scheinbar unpolitischen Fußballs mit diesem Krieg zu Ende gegangen ist?
Ja, vielleicht. Also ich meine, und wenn das so wäre, und ich glaube, die Frage, ob das so ist, die werden uns die Verbände und Vereine im Laufe dieses Jahres ohnehin beantworten müssen, weil dann stellt sich halt mit der WM in Katar, stellt sich da ja nochmal schon noch eine weitere Frage. Das werden wir dann sehen. Ich meine, wenn es so wäre, dann hätte das zumindest etwas irgendwie Kleines, Gutes, auch wenn das natürlich ein viel zu hoher Preis dafür wäre.
Ja, liebe Nicole, ich weiß, ihr werdet euch auch beschäftigen mit dem Krieg in der Ukraine im kommenden Heft, in der neuen Ballesterer-Ausgabe. Ich sag nicht mehr dazu, aber ich sag vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bei mir im Podcast-Studio vorbeigeschaut hast.
Ja, sehr gerne. Schön, dass wir das so spontan jetzt machen konnten.
Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballesterer unterstützen möchten, dann geht das am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen. Oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.ballesterer.at. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballesterer Podcast.